Karfreitag. Es ist klar, das ist der Tag, wo wir zurückschauen, was vor 2000 Jahren in Jerusalem passiert ist. Wir denken an Jesus, der außerhalb von Jerusalem ans Kreuz genagelt und zu Tod gefoltert worden ist. Das jüdische Volk hat an einer Grossdemonstration den Tod für Jesus gefordert. Der Pilatus war Statthalter und damit der Stellvertreter vom römischen Kaiser. Und all die Gerichtsfälle, die sind über ihn gelaufen. Er hat nicht können verstehen, wieso das Volk Israel den Tod für Jesus gefordert hat. Für den Pilatus war Jesus ein unschuldiger Mann, der wirklich nichts verbrochen hat. Und er hat ja nicht wollen, einen Unschuldigen bestrafen oder einen Unschuldigen sogar hinrichten lassen. Und trotzdem hat der Pilatus am Druck der Masse nachgegeben und hat Jesus abführen lassen. Er hat es zugelassen, dass Jesus, obwohl er unschuldig war, wie ein Schwerverbrecher hingerichtet worden ist. Dabei hat doch Jesus so Grossartiges vollbracht in seinem Leben. Seine Predigten haben die Leute tief beeindruckt, angesprochen, bis ins Innerste. Er hat unzählige von Kranken gesund gemacht. Blinde haben wieder sehen können, Lahme können laufen, Taubstumme haben wieder reden können. Er hat sogar ein paar Tote wieder zum Leben erweckt. Viele im jüdischen Volk sind überzeugt gewesen, dass der Jesus von Nazareth der Erlöser ist, wo Propheten schon vor langer Zeit vorausgesagt haben, angekündigt haben. Sie sind sicher gewesen, dass Jesus, wenn dann die Zeit mal reif ist, das jüdische Volk von der römischen Herrschaft wird befreien. Und jetzt ist ihr vermeintlicher Erlöser wie ein Schwerverbrecher elendiglich am Kreuz gestorben. Was da passiert ist, das ist eine furchtbare Tragödie gewesen. Jede Hoffnung von seinen Anhängern hat sich einfach zerschlagen, ausgelöscht worden. Ein Mann, der durch seine Taten für so grosses Aufsehen gesorgt hat, hat auf so eine entwürdigende Art müssen sterben. Das sieht alles zusammen nach einer ganz gewaltigen Niederlage aus. Nachdem Jesus 6 Stunden lang am Kreuz gehangen ist und furchtbare Schmerzen hatte, ist er gestorben. Und über sein Ende steht im Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 30, er sprach, es ist vollbracht, neigte das Haupt und verschied. In der heutigen Predigt schauen wir uns an, was die 3 Worte, es ist vollbracht, für eine Bedeutung haben. Und wir werden sehen, dass die 3 Worte nicht auf eine Niederlage hindeuten, sondern auf einen fantastischen, überwältigenden Triumph. Wir werden erkennen, dass eben die 3 Worte, die 3 Worte, es ist vollbracht, dass das auch eine ganz besondere Bedeutung hat, wenn es um unser Sterben geht. Wir denken heute am Karfreitag nicht nur an den Tod von Jesus, sondern auch an unser eigenes Sterben. Und der Predigtext, den ich ausgesucht habe, der steht im Alten Testament. Es ist der Psalm 90, Vers 1 bis 13. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Der Psalm hat der Mose geschrieben. Das ist der, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und der Mose, der hat ganz eine tiefe Beziehung gehabt zu Gott wie kaum ein anderer Mensch. Er hat einen direkten Draht gehabt. Mose ist Gott immer wieder persönlich begegnet. Er hat mit ihm geredet, wenn man mit einem Mensch redet. Und er hat erfahren in diesen Begegnungen, mit was für einem allmächtigen, grossartigen Gott das er zu tun hat. Und Mose war klar, dass der Gott nicht ein Geschöpf ist, wie wir Menschen, sondern dass er einfach schon immer gelebt hat und ewig wird existieren. Wie wir am Anfang gesungen haben miteinander, Alpha und Omega. Ohne Anfang, ohne Ende. Darum heisst es auch im Vers 2, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Mose hat erkannt, dass wir Menschen verglichen mit dem allmächtigen Gott klein, unbedeutend und schwach sind. Ich glaube, da würde mir Mose sicher recht geben. Im Gegensatz zu den Menschen, im Gegensatz zu Gott, leben wir Menschen nicht ewig. Unser Leben ist zeitlich begrenzt. Der Mose selber, der ist 120 Jahre alt geworden. Aber wir wissen, dass er eine grosse Ausnahme war. Er sagt in dem Psalm, dass ein Mensch 70 werde, wenn es hochkommt 80. Über das Leben sagt der Mose auch im Vers 10, es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Ich weiss nicht, wie es dir da geht. Wenn ich an meine ersten Kindheitserinnerungen zurückdenke, dann liegen die schon sehr, sehr weit zurück. Ich habe auch vieles, was ich als Teenager so erlebt habe, bereits wieder vergessen, weil das schon so weit weg ist. Und das gibt mir doch eben ein Gefühl, dass ich eigentlich schon sehr lange auf dem Planeten sei. Wenn ich aber nicht in die Vergangenheit schaue, sondern führe in die Zukunft, dann sieht das ganz anders aus. Jetzt, wo alle meine Kinder schon mehr als 30 sind und die ersten 4 Enkel bereits in die Schule gehen, sehe ich, wie das Leben an mir vorbeirast. Ich habe meinen 61. Geburtstag bereits hinter mir und ich weiss genau, dass die Hälfte von meinem Leben schon längstens vorbei ist. Und ich muss sagen, dass eigentlich fast alles in meinem Leben bis jetzt sehr positiv verlaufen ist. Ich habe in meinem Beruf sehr viel Interessantes gesehen bekommen. Wir haben als eine intakte Familie an einem wunderschönen Ort wohnen können. Ich war noch nie ernsthaft krank. Ich war noch nie im Spital. Ich kann mit Überzeugung sagen, ich finde das Leben wunderschön. Und ich bin auch gespannt darauf, was auf meine Frau und mich noch alles zukommt in der Zukunft. Von mir aus können Sie es eigentlich immer so weitergehen. Nur manchmal, wenn ich an die Zukunft denke, dann kommt mir in den Sinn, dass auch mein Leben irgendwann einmal zu Ende geht. Auch ich lebe nicht ewig auf dieser Welt. Das Ende von meinem Leben, es kommt immer näher. Auch ich komme nicht am Sterben vorbei. Ich weiss ganz genau, dass irgendwo hinter dem Horizont, im Moment noch nicht sichtbar, der Tod auf mich wartet. Wie eine schwarze Wand, die niemand überwinden kann, steht der Tod irgendwo auf meinem Lebensweg. Und was verrückt ist, mit jedem Tag kommt der Tod um genau 24 Stunden näher. Und niemand kann ihn aufheben. Und das geht nicht nur mir so, das geht auch bei dir so. Das geht uns alle etwas an. Es ist nicht etwa so, dass mich das übermässig belasten würde. Die durchschnittliche Lebensdauer von uns Männern in der Schweiz liegt bei gut 80 Jahren. Also hätte ich noch mal so rund 2 Jahrzehnte zu gut. Und wenn ich daran denke, wie viele Leute das heute 90 und älter werden, dann könnten da sogar noch ein paar Jahre dazukommen. Und trotzdem, am Sterben kann ich nicht ausweichen. Wenn etwas garantiert sicher ist in meinem Leben, dann ist das der Tod. Das Leben, das wäre so etwas Fantastisches, so etwas Wunderschönes, wenn nur der Tod nicht wäre. Wir können ruhig dazu stehen. Der Tod ist eine riesige Katastrophe im Leben von jedem Menschen. Es ist der Super-GAU in unserem Leben. Was für riesige Probleme haben wir Menschen doch schon lösen können? Viele Seuchen und Krankheiten, die früher noch tödlich waren, die kann man heute heilen. Das ist kein Problem mehr. Oder durch chirurgische Eingriffe kann man manches Menschenleben um ein Jahrzehnt noch verlängern. Und dank der Millionen, die wir in die Verkehrssicherheit investieren, sind Verkehrsopfer in den letzten Jahrzehnten um ein Vielfaches zurückgegangen. Aber gegen den Tod selber haben wir bis heute kein Mittel gefunden. Und dabei wären wir, so wie unser Körper aufgebaut ist, eigentlich ganz nah dran, dass wir ewig leben könnten. Es fehlt nicht viel. Gott hat uns Menschen nämlich genial geschaffen. Jeder Mensch besteht aus ein paar Billionen von einzelnen und ganz verschiedenen Körperzellen. In unserem Körper sterben die laufenden Zellen ab und werden wieder ersetzt durch neue. Aber nicht alle zusammen haben die gleiche Lebensdauer von diesen Zellen. Eine Hautzelle zum Beispiel, die wird etwa 4 Wochen alt. Also man kann sagen, wir haben jeden Monat eine neue Haut. Hingegen Zellen von unseren Blutgefäßen, die werden schon alle paar Tage wieder erneuert. Auf der anderen Seite leben die Zellen von unseren Knochen rund 10 Jahre. Und dann gibt es auch noch Zellen, die werden gar nie ersetzt. Die sind gleich alt wie der Mensch, weil sie nie ersetzt werden. Und das sind Hirn-, Nervenzellen und Zellen am Herz. Die werden nie ersetzt. Wenn alle Zellen immer wieder durch neue ersetzt würden, und auch die gleiche Qualität hätten wie vorher, dann könnten wir Menschen theoretisch einfach ewig, ewig weiterleben. Aber wir wissen alle zusammen, dass zum Beispiel, und da verschrecke ich manchmal, unsere Haut mit der Zeit rumpflig wird. Die neuen Zellen, die die alten ersetzen, sind offenbar nicht mehr ganz so frisch und elastisch wie die, die wir früher noch hatten. Und das ist der Grund, wieso dass wir Menschen an einem Altersprozess unterworfen sind. Wenn die neuen Zellen dann qualitativ nicht mehr so gut nachwachsen und wenn sie sogar dann irgendwann mal nicht mehr produziert werden, dann stirbt der Mensch. Man weiss heute ziemlich genau, welches Gen dafür verantwortlich ist, dass der Alterungsprozess irgendwann mal einsetzt. Jetzt, wenn man das Gen ein bisschen manipulieren könnte, dann könnte man doch mindestens den Alterungsprozess ein bisschen verschieben, ein bisschen rauszögern oder vielleicht sogar ganz abklemmen, dass man gar nicht alt wird. Und da ist eine ganze Industrie dahinter, die da am Forschen ist. Da wird auf Hochtouren wird daran geschafft. Übrigens gibt es ein hochinteressantes Tier. Das ist der Süßwasserpolyp. Das ist ein relativ primitives Tierli, das gegen 3 cm gross werden kann. Und das hat die Eigenschaft, dass es alle seine Körperzellen innerhalb nur ganz wenigen Tagen erneuern kann. Und ein paar von den solchen Exemplaren, von diesen kleinen Süßwasserpolypen, die werden seit den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert in einem Labor gehalten und ganz genau beobachtet. Und die Polypen, die sind heute noch genauso jung und lebendig wie vor 60 Jahren. Und die Wissenschaftler, die sich um die kümmern, die sagen, eigentlich bei optimalen Umweltbedingungen könnten die ewig weiterleben. Sehr interessant. Und trotzdem, ich rechne nicht damit, dass man bei uns Menschen ein Mittel gegen das Älterwerden findet. Weil ich bin sicher, dass Gott selber dafür sorgt, dass unser menschlicher Körper nicht ewig am Leben bleibt. Dass wir Menschen mal sterben müssen, so steht es in der Bibel, das ist eine direkte Folge vom Sündenfall im Paradies. Gott hat Adam und Eva aber tatsächlich so geschaffen, dass sie ewig hätten weiterleben können. Bei ihnen haben die Zellen nicht nachgelassen. Die sind so elastisch und jung geblieben wie vorher. Wo die zwei aber von der Frucht gegessen haben, wo Gott ihnen ganz klar verboten hat, davon zu essen, da haben sie sich gegen Gott versündigt. Und als Strafe für ihren Ungehorsam hat Gott das Leben von Adam und Eva zeitlich begrenzt. Im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 19, sagt Gott zum Adam: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Im Ungehorsam der ersten Menschen gegenüber Gott liegt die Ursache, dass wir alle mal sterben müssen. Gott hat Adam und Eva aus dem Paradies heraus verbannt, er hat sie weggeschickt. Die enge Beziehung zwischen Gott und den ersten Menschen, die ist durch den Sündenfall brutal zerstört worden. Alle Menschen stammen schlussendlich von Adam und Eva ab. Und wir Menschen, wir sind heute nicht besser, als Adam und Eva gewesen sind. Und darum ist auch unsere Beziehung zu Gott gestört. Den direkten Zugang zu Gott haben wir nicht von Natur aus. Als Menschen leben wir unter dem Zorn von Gott, wie das in dem Psalm 90 beschrieben ist. Der Tod ist die Strafe für das, was im Paradies passiert ist. Und seitdem kommt niemand am Tod vorbei. In den Vers 11 bis 13 im Psalm 90 heißt es: Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Wir meinen immer, wir haben es eben mit dem lieben Gott zu tun. Und dann haben wir unsere Vorstellungen, wie lieb das der Gott ist. Aber es steht da: Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Im Ungehorsam der ersten Menschen gegenüber Gott liegt also die Ursache, dass wir sterben müssen. Der Mose hat ganz genau gewusst, wie kurz ein Menschenleben eigentlich ist. Auch wenn er selber überdurchschnittlich lang gelebt hat. Und er hat gewusst, dass es für uns Menschen keine Möglichkeit gibt, an dem Tod vorbeizukommen. Der Mose hat längstens eingesehen, wenn Gott unser Problem mit dem Tod nicht löst, dann ist für uns Menschen da nichts zu machen. Und darum bittet der Mose in dem Psalm 90 Gott darum, dass er es doch soll Verbarmen haben mit uns Menschen und dass er sich doch gnädigst wieder soll um uns Menschen kümmern. Heute am Karfreitag erinnern wir uns daran, dass der Sohn von Gott, Jesus Christus, am Kreuz für die Schuld der Menschheit gestorben ist. 6 Stunden lang ist er am Kreuz gehangen mit fürchterlichen Schmerzen. Und dann unmittelbar vor dem Tod hat er gesagt: Es ist vollbracht. Und was diese Worte zu bedeuten haben, mit unserem Sterben zu tun haben, um das geht es. Nochmal, der Schlüsselvers, der Vers 12 im Psalm 90. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Jetzt, wie gehen wir denn mit dieser Tatsache richtig um, dass wir mal sterben müssen? Indem wir die Tatsache akzeptieren. Wir sind aufgefordert dazu, dass wir uns mit dem Tod befassen und auch unsere Schlüsse daraus ziehen. Die Tatsache, dass wir einmal sterben müssen, soll uns zur Vernunft bringen. Genau heute vor 14 Tagen ist der Kunstmaler Hans Erni gestorben. 106-jährig. Vor 2 Jahren, als er 104-jährig war, hat er in einem Interview über das Leben und den Tod Folgendes gesagt: Vor dem Tod fürchte ich mich nicht. Das Leben ist wichtig. Das Ende spielt keine Rolle. Sie müssen selbstverständlich damit rechnen, aber es wird überraschend sein. Der Tod kommt nur einmal in Ihr Leben. Und dann hat er noch über das Leben nach dem Tod Folgendes gesagt: Daran müssen Sie nicht denken. Das kommt oder kommt nicht. Ich finde es nicht vernünftig, wenn man probiert, am Thema Tod einfach zum Weg auszugehen. Wenn man Sterben verharmlost oder wenn man den Tod ganz ignoriert. Aber genau das Verhalten sehe ich bei vielen von meinen Mitmenschen. Sie verdrängen jeden Gedanken an den Tod, sogar dann im hohen Alter, wenn es mit der Gesundheit immer mehr bergab geht. Sie hören nicht auf, Pläne zu schmieden und krallen sich einfach an der Hoffnung fest, dass doch nochmal alles gut kommt. Sie vermeiden jeden Gedanken, dass es mit dem Leben zu Ende gehen könnte. Andere glauben fest daran, dass nach dem Tod sie als ein anderes Lebewesen wieder auf die Welt kommen und dass dann ein Kreislauf anfängt, der immer so weitergeht. Dann gibt es auch solche, die die Illusion haben, nach dem Tod verwachen sie dann automatisch in einer wunderschönen Welt. Und wieder andere sind davon überzeugt, dass mit dem Tod alles aus, dunkel und abgelöst ist. Und darum machen sie sich nicht allzu viele Gedanken über den Tod. Und dann gibt es noch etwas, wo in uns drin steckt, wo uns helfen soll, den Tod zu überlisten. Wenn wir schon sterben müssen, dann soll doch wenigstens die Erinnerung an uns nicht ganz ausgelöscht werden. Und darum machen wir alles Mögliche und Unmögliche, dass wir uns ein Denkmal bauen können. Aber sogar wenn es uns gelingen sollte, mit einer sportliche Superleistung, mit einer genialen Erfindung oder mit unserem Showtalent weltweit auf uns aufmerksam zu machen, sterben müssen wir gleich. Und machen wir uns auch nichts vor. Sogar wenn es uns gelingen sollte, dass wir weltberühmt werden, es geht unheimlich schnell, bis kein Mensch mehr von uns redet. Auf diese Art können wir den Tod also auch nicht überlisten. Wir dürfen ruhig dazu stehen, der Tod ist eine ganz grosse Katastrophe. Es ist der Super-GAU im Leben von jedem Menschen. Und darum betet der Mose da, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was meint er denn da ganz genau? Ich meine, wie gehen wir denn mit dieser Tatsache gescheit um, dass wir mal sterben müssen? Was soll diese Tatsache bewirken? Machen wir es doch gleich wie der Mose. Er hat sich im Psalm 90 direkt an Gott gewendet und hat mit ihm über das Sterben geredet. Es ist schließlich Gott, wo jedem Menschen ein Leben geschenkt hat. Und niemand kann sein Leben künstlich verlängern gegen den Willen von Gott. Das Leben liegt ganz in Gottes Hand. Und darum liegt auch die Lösung von dem Problem mit dem Sterben ganz in Gottes Hand. Wenn ich einen elektronischen Zugriff auf mein Bankkonto wette, dann ist es naheliegend, dass ich mit dem Anliegen direkt zu meiner Bank gehe. Es wäre sicher nicht sehr intelligent, wenn ich jetzt gewaltsam versuchen würde, zum Beispiel mit einem Hackerangriff Zugriff auf mein Konto überzukommen. Das ist gar nicht nötig. Wenn ich Kunde von dieser Bank bin, dann komme ich doch ohne Problem den Zutrittsgut über, dass ich all meine Bankgeschäfte bequem von zuhause aus erledigen kann. Und ähnlich ist es auch mit dem Zugang zum ewigen Leben. Es würde nichts bringen, wenn ich jetzt probiere, gewaltsam zum ewigen Leben zu kommen. Bei Gott hätte ich damit keine Chance. Ich wüsste auch nicht, wie es, wenn ich das könnte anpacken könnte. Und es ist auch nicht nötig. Gott hat sich schon seit ewigen Zeiten einen Weg ausgedacht, wie man der Tod kann überwinden und wenn man zum ewigen Leben kommt. Bereits nach der Katastrophe im Paradies, wo Adam und Eva gegenüber Gott ungehorsam worden sind, hat er bereits einen Plan gehabt, einen Rettungsplan. Und der Rettungsplan ist auf diesen über 1000 Seiten in der Bibel ganz genau beschrieben. Das ganze Alte Testament weist schon darauf hin, dass Gott selber mal wird einen Erlöser auf die Erde schicken, wo alle Menschen rettet, wo gerettet werden wollen. Und schon am Abraham hat Gott versprochen, dass er ihn und seine Nachkommen wird segnen und damit auch alle Völker. Gott hat sich nachher dann auch noch ein Volk auserwählt, das Volk Israel. Und anhand der Geschichte von dem Volk Israel hat er bewiesen, dass er der Gott ist, der das ganze Weltgeschehen fest in seiner Hand hat. Früher oder später werden sich all seine Pläne durchsetzen. Am König David hat Gott versprochen, dass einer von seinen Nachkommen einmal ewig wird auf einem Thron sitzen und ewig wird regieren. Das war der Hinweis auf Jesus. Das war der Hinweis auf den Erlöser, den die Propheten schon vor langer Zeit angekündigt haben. Und wo dann Jesus zu Bethlehem auf die Welt gekommen ist, sind eben diese Prophezeiungen in Erfüllung gegangen. Mit Jesus, der als Mensch auf die Erde gekommen ist, ist eigentlich Gott selber zu uns gekommen. Jesus hat durch viele Wundertaten und eben durch seine Predigten mehr als bewiesen, dass er der Erlöser ist. Und darum hat er mit Recht können sagen, im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Viele Menschen, die Jesus erlebt haben, die sind echt begeistert von ihm und haben ihm zugejubelt. Aber die meisten von ihnen haben einfach falsche Vorstellungen von dem Erlöser und auch ganz falsche Erwartungen an ihn. Viele von seinen Ehrern, die haben ihn wollen zu einem weltlichen König machen und haben erwartet, dass er dann irgendwann einmal die römische Herrschaft abschüttelt und das Volk befreit von dieser Tyrannei. Und wo ihnen dann aber klar geworden ist, dass Jesus nicht gewillt ist, die Erwartungen zu erfüllen und dass es Jesus nie darum gegangen ist, die Römer zum Land auszurühren, haben sie ihn fallen lassen wie einen heissen Herdöpfel. Und darum haben sie am Karfreitag in einer Grossdemo den Tod für Jesus gefordert. Dann haben dann die römischen Soldaten ans Kreuz genagelt. Vorher ist er verspottet und gefoltert worden. 6 Stunden lang ist Jesus am Kreuz gehangen, bis er gestorben ist. Und kurz bevor er gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Jetzt, was hat denn Jesus mit diesen 3 Worten sagen? Wie hat er das gemeint? Also wenn wir das so von aussen anschauen, haben wir das Gefühl, dass einer, der so himmeltraurig ums Leben kommt, dass der eigentlich ein totaler Verlierer ist, ein richtiger Loser. Wenn der Roger Federer ein Tennisturnier gewinnt, dann kann er mit Recht sagen, es ist vollbracht. Aber Jesus, wo die meisten von seinen Anhängern so enttäuscht hat, hat doch das nicht können sagen. Doch, es ist vollbracht. Die 3 Wörter, die beziehen sich direkt auf den Plan von Gott, wo er gerade nach dem Sündenfall gefasst hat, wie er die Menschen retten will. Das ist der Plan mit dem Ziel, die Menschen von ihren Sünden zu befreien. Gott hat seinen Sohn nicht als weltlicher König zu uns auf die Erde geschickt. Er hat Jesus, seinen eigenen Sohn, den Menschen ausgeliefert, obwohl er gewusst hat, was mit ihm passiert. Der Ungehorsam der Menschen, der hat Folgen gezeigt. Der Ungehorsam musste bestraft werden und jemand musste büssen für das. Im Alten Testament sind das aber Tausende von Tieren, die geopfert worden sind. In den Vers 11 und 13, ich lese ihn einmal, steht: Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Herr, kehre doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Seit dem Sündenfall ist der Zorn von Gott wie ein Fluch über die ganze Menschheit gelegen. Nichts hat der Zorn von Gott besänftigen können. Nichts außer ein paar reinen Tiere, die geopfert worden sind. Und das immer wieder. Das war nur eine provisorische Lösung. Mit Jesus ist aber Gott in dem ganzen Rettungsplan einen entscheidenden Schritt weitergegangen. Er hat jemanden zu uns geschickt, der nie gesündigt hat. Der völlig unschuldig war. In seinem Sohn ist Gott sogar selber zu uns auf die Welt gekommen. Er selber ist zum Opfer geworden. Er hat den Tod als Folge von unseren Sünden auf sich genommen. Durch den Tod am Kreuz. Ausserhalb von Jerusalem hat Jesus Christus am Karfreitag den Sohn von Gott ganz weggenommen, der über der Menschheit gelegen ist. Jesus war bereit, sich als Opfer zur Verfügung zu stellen. Er hat mit seinem Tod für die gesamte Schuld von allen Menschen gezahlt. Er hat die Strafe, die wir verdient hätten, du und ich, auf sich genommen. Und damit hat Jesus uns Menschen mit Gott versöhnt. Er hat uns den Frieden mit Gott gebracht. Und seit dem Karfreitag vor 2000 Jahren ist der Fluch, der über der Menschheit gelegen ist, durchbrochen, wo Menschen von Gott getrennt hat. Wir sind dem unausweichlichen Tod nicht mehr einfach ausgeliefert. Gott hat Verbarmen gehabt mit uns Menschen. Und er hat dafür gesorgt, dass wir Menschen gerettet werden können. Und jeder Mensch, der einsieht, dass er von Gott schuldig ist, wo das zugibt, wo das bereut und wo Gott auch um Vergebung bittet, wo das Opfer von Jesus Christus auch ganz persönlich im Glauben annimmt, der steht nicht mehr unter dem Zorn von Gott. Die Beziehung zu Gott, die Adam und Eva verloren haben, ist in dem Moment wiederhergestellt. Wie jeder Mensch muss zwar auch jemand, der die Sündenvergebung durch Jesus persönlich annimmt, einmal körperlich sterben, aber nach dem Tod geht das Leben weiter in die Ewigkeit. Und ähnlich wie Adam und Eva mit Gott im Paradies zusammengelebt haben, so ist es Zusammenleben in der Ewigkeit auch für uns wieder gegeben. Das ist wieder möglich. Und darum ist es so wichtig, dass auch wir Gott darum bitten, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn uns der Tod wie eine schwarze Wand entgegenkommt, wo niemand kann überwinden, dann bietet Jesus uns da eine Lösung an. Und das ist unsere grosse Chance, dass wir den Tod überleben können. Wer vernünftig ist, wer gescheit ist, nimmt das Angebot von Jesus an. Jesus Christus ist der, der die schwarz drohende Wand mit seinem Sterben durchbrochen hat. Er hat durch seinen Tod am Kreuz ein Tunnel durchgebrochen, ein Tunnel gebaut. Und wenn wir Jesus gefunden haben, an ihn glauben, dann führt er uns durch das Tunnel in die Ewigkeit bei Gott im Himmel. Und er hat den Durchstich von dem Tunnel in dem Moment geschaffen, wo er am Kreuz von Golgatha ausgerufen hat, es ist vollbracht. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ohne dich wären wir verloren. Wir hätten keine Möglichkeit, den Tod zu überwinden. Wir wären dem einfach ausgeliefert. Er käme auf uns zu und irgendwann wäre er da und wir hätten nichts in der Hand, wo wir uns wehren könnten. Aber du hast den Tod, hast du überwunden. Du hast einen Weg geschaffen, wie das Leben weitergehen kann. Und zwar ein lebenswertes Leben in der Ewigkeit, bei Gott im Himmel, in deiner Herrlichkeit, wo du dorthergekommen bist. Du hast die Herrlichkeit verlassen. Du bist auf die Erde runtergekommen. Du hast ganz genau zum Voraus schon gewusst, was mit dir passieren wird. Wie du verspottet wirst, gefoltert wirst. Wie du zu Tod gefoltert wirst am Kreuz. Wie du einen schändlichen Tod musst sterben wie ein Schwerverbrecher. Du hast das auf dich genommen, aus Liebe zu uns Menschen. Und die ist alles daran gelegen, dass möglichst viele Menschen das Angebot auch annehmen. Dass sie sehen, dass du für sie gestorben bist. Und Herr, ich danke dir einfach, dass wir die Möglichkeit haben, an dich zu glauben, uns zu zünden, die Schuld vergeben zu lassen durch dich und dass wir können leben, ewig leben. Und ich bitte dich, rühr du die Menschen, die dich noch nicht kennen, die da im Saal sitzen, rühr du sie an und zeig du ihnen den Weg, dass es sich lohnt, Vernunft anzunehmen, wenn es um den Tod geht und dass sie die Möglichkeit, das Geschenk, das du ihnen willst geben, dass sie das auch annehmen und leben. Amen.